Und das ist die Ella. Dieses Foto habe ich heute gemacht, also so sehe ich heute aus. Und die Ella hat mir so ein Foto geschickt, die Auflösung ist nicht so gut, da sieht die Ella verschwommen aus. Ja, ich hatte eigentlich andere Fotos von Ella, aber die waren vielleicht zu lustig. Na, dann gehen wir zu der zweiten Folie. Mal sehen, wie schnell das geht. Und das ist jetzt ein Bild von meiner Stadt. Das ist kein Zufall. Ich will euch nicht über meine Stadt erzählen. Ich wohne in Polen, in Toruń. Toruń heißt das auf Polnisch. Und das ist unser Altmarkt und da steht ein Denkmal. Könnt ihr erkennen, wer hier steht? Von wem ist dieses Denkmal? Erkennt das jemand?
Ich natürlich, das ist mein Freund, mein bester Freund, mit dem ich an derselben Universität studiert habe, der Nikolaus Kopernikus.
Ja, das stimmt. Das ist der Nikolaus Kopernikus. Und habt ihr eine Idee? Und das ist ja das Rathaus, ja, das aus dem Mittelalter. Denn Thorn ist eine schöne mittelalterliche Stadt. Ja, vielleicht lacht ihr über mich, aber ich bin der Meinung, ich wohne in der schönsten, so bescheiden. Ja, die anderen sind natürlich auch wunderschön, aber meine ist die schönste. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es jetzt nicht ohne Grund, warum ich dann dieses Denkmal jetzt zeige. Denn was habt ihr gemacht? Wie war das? Kann jemand vielleicht in den Chat schreiben, was er da gemacht hat, warum er berühmt geworden ist? Das ist noch die nächste Folie. Was hat er angehalten, um etwas in die Bewegung zu setzen? Ja, man dachte zu Kopernikus Zeiten, die Erde bewegt sich nicht. Ja, also er musste die Sonne anhalten, um die Erde zu bewegen. Habt ihr jetzt eine Assoziation, warum ich jetzt gerade den Nikolaus Kopernikus, auf Polnisch heißt er Mikołaj Kopernik. Der sprach übrigens zwei Sprachen, Deutsch und Polnisch. Also wenn man sich streitet, ob er ein Pole oder ein Deutscher war, da muss man lachen. Er war natürlich ein Torner Bürger, Heimat, also Torn war seine Heimat und dann dieses nationale Bewusstsein, wie wir das jetzt kennen, das hat er noch nicht gekannt. Also Torn gehörte zu der Krone, zu Polen und seine Familie hat viel Geld gespendet, damit die Kreuzritter bekämpft werden. Also mit diesen nationalen Zugehörigkeiten hatten die Leute da damals wenig zu tun. Sie haben das nicht verstanden. Habt ihr so eine Ahnung, warum ich über ihn spreche? Die Sonne anhalten, um die Erde zu bewegen. Und wir.
Ja, geht es vielleicht doch um den lieben Lehrer und dieses Universum, das sich bisher um den Lehrer ge gedreht hat?
Ja, genau, das denke ich. Ja, dass das ganz Natürliche, was man immer als für selbstverständlich gehalten hat, ja, dass der Lehrer doziert und die Schüler sitzen brav da und hören zu, dass es so selbstverständlich ist und doch wollen wir es ändern. Ist es nicht ein guter Vergleich? Na gut, den einen gefällt es mehr, den anderen weniger, aber ich dachte, das ist jetzt eine gute Anspielung, dass man so Sachen, die man für selbstverständlich immer gehalten hat, dass man das auch ändern kann. Ja, dass man dann nach ein paar Jahren oder nach ein paar Jahrhunderten, je nachdem, dass man das dann sagt, ja, das ist ja selbstverständlich, hat man früher was anderes gemacht oder an was anderes gedacht oder was anderes geglaubt, dass man dann Zeit braucht, um sich an bestimmte Sachen zu gewöhnen. Ja, das ist jetzt noch ein Foto von Jean-Paul, von unserem Gast. Und wir gehen jetzt weiter zu der nächsten Folie. Ja, Ella, du wolltest was sagen, aber ich habe nichts gehört. Versuch nochmal.
Ja, ich wollte nur ganz kurz Anna fragen, was sie unter oder mit dem Hm meint.
Wer hat da jemand was geschrieben? Denn wenn ich rede, kann ich dann den Chat nicht so gut, nicht alles lesen, was im Chat steht. Wen meinst du jetzt, Ella?
Ja, also ich meine Anna, die hat geschrieben.
Na, Anna, was sagst du zu deinem Kommentieren bitte.
Ach was, nur so nachdenklich. Ich wollte gleich nachdenken, nicht sofort Beifall klatschen. Ich wollte nur nachdenken.
Na gut, nachdenklich. Das könnt ihr inzwischen lesen, was da in der Wikipedia steht, über Jean-Paul. Natürlich kann man im Internet über die Methode und über die Person sehr viel finden. Ja, ich habe heute auch noch Filme gefunden, die ich früher nicht entdeckt habe. Also es gibt schon eine ganze Menge. Da kann man viel finden und viel lesen. Ja, das ist jetzt. Ich glaube, das hat jetzt nicht viel Sinn, wenn ich dann darüber erzähle, bevor wir zu den Fragen übergehen, dann, oder vielleicht doch nur eine Frage. Fühlen Sie sich mehr Franzose oder mehr Deutscher oder wie ist es mit der Staatsangehörigkeit oder Nationalzugehörigkeit mit Ihnen, Jean-Paul?
Also zunächst mal, du kannst mich duzen, das war so vorgesehen. Ja, zu dieser Frage, also ich fühle mich ja ehrlich gesagt also schon international oder Europäer, wenn man so will. Also weder Franzose noch Deutsche, wiewohl die erziehungswissenschaftliche Tradition in Deutschland hat mir ermöglicht, diese Ansätze zu entwickeln und wissenschaftlich zu fundieren. In Frankreich ist diese Tradition nicht wichtig und nicht etabliert. Also daher ist natürlich Deutschland, zumindest was die Wissenschaft angeht, wirklich meine Heimat.
Vielen Dank. Na, dann gehen wir weiter. Also bei LDL geht es meiner Meinung nach darum, dass die Schüler in die Lehrerrolle schlüpfen sollen. Sie sollen ja bestimmte Funktionen übernehmen, was bisher nur Lehrer gemacht haben. Und das ist eine Frage, die wir vielleicht am Ende beantworten werden. Was alles können die Schüler machen? Ja? Welche Funktionen, welche Aktivitäten können sie übernehmen? Zu der nächsten Folie, das dauert immer ein paar Sekunden. Das ist jetzt noch vielleicht wichtig zu sagen, dass dieses Jahr 2009 das Jahr der Kreativität und der Innovation ist. Also irgendwie sieht man in Europa ein, dass man viel ändern muss, denn ja, wenn die anderen Argumente nicht stark genug sind, dann kann man das letzte Argument, das man nennen kann, heißt unsere Renten, wenn wir jetzt nicht innovativ genug sind und wenn unsere Schulen jetzt nicht innovativ genug sind, dann sind unsere Renten dann entsprechend niedrig. Ja, denn wenn unsere Schüler nur bestimmte Schemen wiederholen können und dann sich an die Schemen halten und das Bekannte reproduzieren, dann natürlich wird unsere Wirtschaft, europäische Wirtschaft auch so aussehen. Und da mit dieser Kreativität und Innovation, mit diesen Innovationen, da hängen auch die Anforderungen an die Lehrer zusammen. Also wenn die Schulen sich ändern sollen, wenn wir anders unterrichten sollen, dann müssen wir Lehrer auch anders unterrichten und unter dem Unterrichten soll man was anderes verstehen, nicht nur das Wissen vermitteln. Ja, bisher hieß es Lehren, hieß das Wissen vermitteln. Und jetzt zu der nächsten Folie. Ja, die Schule im Wandel, das ist ein Projekt, über das ich euch schon ein bisschen kurz erzählt habe. Das ist jetzt ein neues europäisches Referenzmodell für die Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrern. Ja, Lehrkräften heißt das dann in dieser Beamtensprache. Was ist das wichtigste Ziel? Das wichtigste Ziel ist allseitige Aktivierung der Lernenden. Denn nur man lernt nur dann, wenn man aktiv ist. Die Synapsen ändern sich nur dann, wenn sie gebraucht werden, wenn die Impulse weitergeleitet werden im Gehirn. Und deswegen müssen wir jetzt alles machen, um die Schüler zu motivieren. Nur ganz kurz zu dem Projekt Schule im Wandel. Das ganze Projekt besteht aus drei Teilen. Schulentwicklungen, ja, also ganz allgemein, wie die Schulen sich verändern können. Und das wird an Beispielen gezeigt, an Schulen, die dann diesen Prozess schon hinter sich gebracht haben. Dann Teil 2, das ist gerade der Teil, an dem wir gearbeitet haben, Schule im Wandel, Unterricht, wie der Unterricht sich ändern soll. Und dann pädagogische Konzepte und Projekte, also auch so ganz allgemeine didaktische Diskussion, Kompetenzcurriculum und so ähnliche Sachen. Also ganz, ganz viele Filme, zu jedem Teil gehören entsprechende Filme. Und dann Teil 2, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir hatten 4 Module zur Wahl und wir haben davon 2 gewählt, CLEAN, also Content and Language Integrated Learning und Lernen durch Lehren. Das haben unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen sich gewünscht, dass wir uns mit diesen 2 Modulen beschäftigen. Ja, und jetzt nur habe ich so aufgelistet, wie der Fremdsprachenunterricht, so ein traditioneller Fremdsprachenunterricht aussieht. Also das brauche ich jetzt nicht vorzulesen, das könnt ihr selber lesen. Und ja, dass der Lehrer dann den Unterricht plant, dass er alles organisiert, dass er in den Unterricht kommt und sagt, wir arbeiten mit dem und dem Lehrbuch, man soll ja das haben, einmal im Monat oder alle 14 Tage gibt es eine Klassenarbeit. Wenn man ungenügend bekommt, kann man dann nochmal schreiben oder nee, man soll dann sich besser vorbereiten. Also über alles entscheidet der Lehrer. Und das ist so typisch, würde ich sagen. Seid ihr damit einverstanden? Ja, Jean-Paul, dann musst du dich melden. Klar kannst du es.
Habe ich gemacht. Okay, also ich glaube, wenn man die andere Folie nochmal zeigt, die vorangehende Folie, so wie die, also diese 4 mit Projekt und LDL, kann man, ja genau. Da sieht man Projektarbeit im fortgeschrittenen Unterricht. Und Lernen durch Lehren. Nun ist ganz wichtig zu sehen, dass Lernen durch Lehren den gesamten Umweg macht. Das heißt, Lernen durch Lehren ist gar nicht zu trennen von Projekt. Denn das geht darum, in der ersten Phase, dass die Schüler sich den Stoff gegenseitig beibringen. Also das Projekt ist, wir lernen gemeinsam Französisch. Und bei mir ist es eben Französisch, bei euch ist es Deutsch. Indem wir die vorhandenen Stoffelemente uns gegen neue Inhalte angeht, Problemsituationen angeht und versucht also nicht nur die vorhandenen Inhalte sich zu vermitteln, sondern selber neue Inhalte zu konstruieren im Rahmen von Projekten. Also insofern wollte ich das unbedingt unterstreichen, dass Lernen durch Lehren an sich schon mal den gesamten Unterricht zum Projekt macht.
Jean-Paul, eine Bitte an dich. Du hast das Mikrofon, also das alles ist zu laut und mit Geräuschen. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon bei dir zu nah ist, aber es gibt dann auch diese Geräusche. Also ich konnte dann nicht alles mitbekommen, ja, weil das so mit Störungen war. Versuch nochmal, das heißt, du musst dann nicht alles wiederholen, aber versuch noch was zu sagen und leiser stellen vielleicht.
Ist es jetzt leiser?
Noch, jetzt kannst du ein bisschen lauter machen, denn jetzt war das sehr leise. Jean-Paul, sag noch was.
Sag was, ist das okay so? So okay? Okay, dann rede ich. Ja? Also ich wiederhole nicht alles natürlich, wenn man mich jetzt gut hört. Lernen durch Lehren an sich macht den gesamten Unterricht zum Projekt. Das heißt, man kann nicht trennen Projektarbeit auf der einen Seite und Lernen durch Lehren auf der anderen Seite, sondern das Projekt bei Lernen durch Lehren ist, dass man einen vorhandenen Stoff hat und diesen Stoff vermittelt man sich gegenseitig. Das ist das Projekt. Und dann der nächste Schritt ist, dass man neue Problemsituationen angeht, bestimmte Inhalte ansteuert und gemeinsam auch neue Inhalte selber konstruiert. Das sind die 2 Phasen, wenn man so will. Aber das Gesamte, also von Anfang an ist Lernen durch Lehren, von Anfang an als Projekt strukturiert.
Ich hab da gleichzeitig schon eine Frage, denn all diese Filme von deinen Unterrichtsstunden, die ich gesehen habe, da kann man eigentlich sagen, da war auch CLIL auch mit dabei. Denn es ging entweder um die UNO oder um irgendwelche politischen Sachen oder um die Bibel. Ja, das sind solche Themen, die dann nicht so ein Touristen, Französisch oder Touristendeutsch, also nicht so traditionelle Texte, die wir mit der kommunikativen Didaktik assoziieren, sondern es gab immer irgendwelche relevante Inhalte. Also da, wenn ich dich richtig verstehe, da vielleicht könnte man sagen, dann drei Sachen, die wir hier haben, werden bei dir in deinem Unterricht integriert.
Darf ich auch was sagen? Ich habe nämlich die Meinung, dass auch Projektarbeit und CLIL miteinander verbunden sind. Und das sieht man auch in den holländischen Schulen, die CLIL stark im Lehrplan haben. Die müssen nämlich auch immer Projektarbeit, internationale Projektarbeit machen. Und deswegen suchen die holländischen Schulen zum Beispiel in Indien, in den indischen Schulen Schulpartnerschaften, wo man dann Englisch, zum Beispiel Englisch als gemeinsame Sprache gut benutzen kann. Also das sprachliche Niveau der Schüler in den beiden Ländern ist entsprechend und deswegen kann man oder durch viel schaffen. Es geht auch darum, dass man wirklichen Inhalt hat, nicht nur solche künstliche Sachen, sondern auch Inhalt, der wirklich Bedeutung hat.
Ja, genau, also dazu möchte ich was sagen. Ich habe ja sowas wie ein anthropologisches Modell aufgebaut, also fußend auf Maslow, der sagt, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen auch in der Schule, aber nicht nur auch, sondern gerade in der Schule, Sinnvolles machen. Und sinnvoll bedeutet auch natürlich Probleme lösen. Und ich würde sagen, also mein Motto wäre Weltverbesserung. Wir wollen die Welt verbessern. Auch wenn der Begriff etwas hochgegriffen ist, wir wollen die Welt verbessern und wir müssen bestimmte Problemräume festmachen, genauso wie jetzt der Kollege gerade erzählt hat. Also, dass man zum Beispiel sagt, in Afrika gibt es bestimmte Probleme, wir wollen das kollektiv angehen, gemeinsam Lösungen finden, um die Welt zu verbessern.
Jean-Paul, bist du weg? Du hast dann den Satz nicht zu Ende gebracht.
Also, doch, ich denke, also ich wiederhole diesen letzten Satz. Dort immer ein Ziel hat, nämlich die Welt zu verbessern. Und wenn wir schon im Unterricht lernen eine Fremdsprache, dann ist es schon ein kleiner Schritt. Aber natürlich der große Schritt ist, dass man sich zusammentut mit anderen Menschen aus anderen Nationen und gemeinsam Lösungen findet. Und deswegen lasse ich meine Schüler sehr schnell UNO zum Beispiel, die UNO nachempfinden und Lösungen zu finden für die Probleme der Welt. Sehr früh schon in der 10. Klasse, in der 11. Klasse. Also gleich geht es mit Problemlösung und Weltverbesserung los.
Ja, das gefällt mir sehr. Also ich meine, das sind Themen, ja, die den Menschen, da lernt man nicht nur die Sprache, so ist man als Mensch klüger und da versteht man mehr. Also da werden wir noch vielleicht auf diese Fragen zurückkommen am Ende. Und ja, im traditionellen Unterricht sieht das so aus, wie wir jetzt auf dem Bild sehen. Der Lehrer entscheidet über alles, auch über das Tempo, über die Inhalte, ja, über alles und das, ja, diese Trichtermethode, jetzt redet man nicht mehr von der Trichtermethode, natürlich, das ist jetzt schon lange her, aber trotzdem, so sieht es in der Praxis, ja, wenn man nur Frontalunterricht macht und wenn der Lehrer über alles entscheidet, dann sieht das so aus. Dann gehen wir zu der nächsten Folie über. Ja, was ist die Folge davon? Wenn man aus der Schülerseite keinen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen hat, wenn man nichts zu sagen hat, dann irgendwie distanziert man sich dann davon. Man engagiert sich nicht und sehr oft ist die Folge davon die Langeweile. Die Schüler machen nicht mit. Und dann der Lehrer fragt sie, wie kann ich jetzt meine Schüler zum Lernen motivieren? Ja, ich habe so schöne Sachen vorbereitet und die interessieren sich jetzt nicht dafür. Sie machen aus den Arbeitsblättern Papierbälle und schmeißen damit herum. Und dann ist es ja ganz interessant, was die Gehirnforschung dazu sagt. Die sagt nämlich, man kann die Schüler gar nicht motivieren. So genauso wie man die bei den Menschen keinen Hunger hervorrufen kann. Wenn jemand nicht hungrig ist, da kann man nichts machen. Wir sollen einfach aufhören, die Schüler zu demotivieren. Und die Art und Weise, wie die Schulen jetzt funktionieren, das sind echte Demotivationskampagnen, schreibt Manfred Spitzer. Ja, das ist ja so, wenn man uns zwingen würde, jetzt an diesem Abend zum Beispiel teilzunehmen, wenn jemand sagt, du musst jetzt daran teilnehmen, weil das jetzt für dich wichtig ist und so, da würden viele vielleicht das machen, aber ohne Engagement. Ja, also wenn man etwas macht, weil man es selber will, dann natürlich ist die Einstellung des Menschen total anders. Also ich meine, das ist der erste Schritt. Ich weiß nicht, Jean-Paul, was Sie dazu sagen. Wenn man eben wenn die Schüler jetzt was zu sagen haben, wenn man für ihnen den Freiraum öffnet, da auf einmal engagieren sie sich und machen viele Sachen.
Ja, also erstens mal, du kannst mich ruhig duzen. Ja, sind ja per du. Aber der zweite Punkt. Gut, also in der Schule im Augenblick wird schon sehr viel gemacht in Richtung Projekte und man versucht sehr viel an die Bedürfnisse und Interessen der Schüler anzuknüpfen. Aber es ist sehr schwierig. Also zum Beispiel, wenn man die Schüler fragt, was sie interessiert, dann kriegt man eine Menge von Antworten, die aber nicht, sagen wir mal, tief genug sind, um daraus wirklich ein kollektives Projekt zu machen. Also die Aufgabe des Lehrers ist nicht nur die Schüler zu bitten, ihre Interessen zu artikulieren, sondern auch selber zu suchen über das Horizont der Schüler hinaus, was auf der Welt anzugehen ist. Also die Schüler sind da die haben nicht genug Überblick, um zu sehen, wo man ansetzen muss, und das ist die Aufgabe des Lehrers. Also der Lehrer muss zum Beispiel, wenn er Lektüren sucht, Literatur sucht, etwas bringen, was die Schüler gar nicht kennen und wo sie vielleicht von Anfang an sagen, das interessiert uns nicht. Und erst nach einem Monat stellen die fest, doch, eigentlich war der Lehrer, hat mehr Durchblick, mehr Überblick inhaltlich. Aber der Prozess selber, der soll eher an die Schüler gegangen werden. Aber die Schüler sind a priori nicht in der Lage, wirklich weltrelevante Themen zu finden, a priori.
Das sehe ich genau so. Und damit mache ich mich sicherlich bei den Konstruktivisten nicht sehr populär. Aber es ist, der ganze Konstruktivismus ist doch aus der Erwachsenenbildung entstanden, wo der Erwachsene vielleicht nicht genug an Wissen, aber an Lebensbeherrschung, sozusagen Realitätsbeherrschung hatte und aufgrund dessen doch bestimmterweise die eigene Bildung steuern bzw. Ausbildung steuern konnte. Wenn es um die Schule geht, bin ich auch derselben Meinung, dass wir nicht unbedingt zu leicht die Rolle der Experten aufgeben sollen. Das heißt gar nicht, dass wir sagen, das und das müsst ihr wissen. Aber da hat Jean-Paul genau recht. Die sind vielleicht auch nicht imstande, der sozusagen Unkompetenz, bestimmte Inhalte zu beherrschen. Ranführen, Hinweise geben, steuern. Das finde ich sehr richtig. Andererseits aber bin ich auch der Meinung, dass die Schule überhaupt kein Monopol mehr aufs Wissen hat. Das hat sich uns total entzogen. Die Leute, junge Leute, junge Erwachsene, Kinder suchen sich Wissen nach eigenen Bedürfnissen, manchmal auch mit schlimmen Resultaten, woanders. Und das ist eben die Herausforderung der Schule. Es ist ein enormer Druck, so wie Irpo gesagt hat, es tut sich was sozusagen unten in den unteren Regionen, oben tut sich nichts. Ich glaube, die Schule von heute ist nicht mehr so dem Lernen, Wissensbeschaffung gewachsen.
Ja gut, also ich kann was dazu sagen vielleicht. Es gibt nun mal ein Wissen, was stabil ist, an dem kommen wir gar nicht vorbei. Zum Beispiel geschichtliches Wissen. Es ist bedeutsam zu begreifen, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Also wie bestimmte Staaten sich aufgebaut haben, wie Machtkonstellationen sich aufgebaut haben. Das ist ein stabiles Strukturwissen, was unbedingt vermittelt werden soll. Und dieses Wissen können die Schüler nicht selbstständig aus dem Internet oder aus verschiedenen Quellen holen. Das muss schon vom Lehrer selber, oder das muss ja nicht unbedingt der Lehrer sein, er kann ja das anleiten. Aber diese feste, unverrückbare Grunddaten der Menschheitsgeschichte, die muss auch philosophische Elemente, die sind wichtig für den Menschen, damit er die Aufgaben der Zukunft bewältigt.
Also ich denke, es geht nicht nur um das Wissen allein, es geht um den Meinungsaustausch. Und das Wissen ist schon etwas Konstantes, ja, viel vom Wissen, kann man sagen, aber es geht um Meinungsaustausch. Und wenn die Schüler was zu sagen haben, dann, wenn sie auch präsentieren, ihr Wissen präsentieren, dann zeigt es sich, dass sie es ganz verschieden machen. Und eben diese Vielfalt ist sehr interessant. Es gibt viele Leute, die haben verschiedene Gesichtspunkte und daraus kommen ganz interessante Sachen, ja?
Ja, das schließt sich natürlich nicht aus. Nur ich glaube, dem Jean-Paul ging es darum, dass die Schüler, wenn sie etwas nicht kennen, etwas nicht wissen, dann können sie nicht wissen, ob es für sie interessant ist. Man muss zuerst mal was kennenlernen, damit man überhaupt weiß, ja, das finde ich toll, das ist ja etwas für mich oder nicht. Und wenn das Wissen nur begrenzt ist, das Nichtwissen ist größer als das Wissen, dann natürlich kann man dann nicht die Schüler fragen, möchtest du jetzt darüber, über die Geschichte von irgendwas sprechen? Da sagen sie, nein, das kennen sie nicht, das ist uninteressant. Also das ist ja klar, dass der Lehrer immer die Schüler auf ein höheres Niveau bringen muss, dass er dann die Impulse, ja, die Denkanstöße müssen von dem Lehrer kommen. Ja, dazu ist er da.
Ja, genau, ich wollte zum Beispiel als Beispiel geben, also die Struktur von Europa ist zwar etwas dröge, nicht jeder Schüler wird sagen, ja super interessant, aber ohne die Geschichte Europas und die Struktur überhaupt der politischen Struktur zu begreifen, versteht man einfach gar nichts. Und das ist ähnlich auch für die Entwicklung der Geschichte, die Gotik, Renaissance, also verschiedene Phasen, an denen kommt man gar nicht vorbei. Und wenn man aber den Schülern sagt, wollt ihr das machen, die werden a priori sagen, nein, wir haben gar keine Lust, weil wir Geschichtsunterricht sind wir überfüttert durch Einzelheiten. Insofern ist es auch wichtig, dass man nicht zu viel Details, sondern Strukturwissen vermittelt.
Ja, da glaube ich, wir sind uns einig, dass es so ist und dass der Lehrer dann neue Sachen anbieten muss. Und da kann man so am Anfang nicht fragen, wollt ihr das machen, denn da werden sie zu oft Nein sagen und vielleicht dann auch bereuen, ja, denn man kann keine Meinung über etwas, man kann eine Meinung über etwas nicht haben, das man nicht kennt. Na, dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Das ist ja schön, dass sich schon so jetzt schon eine Diskussion entwickelt hat. Das haben wir eigentlich schon gesagt. Lernen ist nur dann möglich, wenn man aktiv ist. Und im traditionellen Unterricht war der Lehrer aktiver. Ja, und deswegen Schule im Wandel, deswegen neue Methoden, deswegen neues Angebot, da überlegt man sich, was kann man ja alles machen, damit der Schüler aktiver ist im Unterricht. Ja, falls jemand was sagen will, dann müsst ihr euch melden, dann natürlich können wir gleich bestimmte Sachen diskutieren. Jetzt gehen wir zu der nächsten Folie über. Ja, in jedem Modul ging es eigentlich, es geht jetzt um dieses Projekt, es geht darum, wie man die Schüler aktivieren kann. Ach, Jean-Paul, da wollte ich dir noch sagen, man sieht, wer spricht, denn du siehst, man sieht diese Blasen. Ja, wenn ich jetzt spreche, da steht diese blaue oder grüne oder zwischen grün und blau ist es für mich, diese Wolke neben meinem Namen. Und wenn dann Angelika sich meldet und dann spricht, dann kann man das immer dann an diesen Wolken oder Sprechblasen sehen, wer gerade spricht. Denn du erkennst noch unsere Stimmen nicht. Ja, also es geht um eine neue Art der Interaktionen in der Klasse. Ja, das ist diese traditionelle Interaktion. Ja, der Lehrer, der steht hier vorne und doziert und die Schüler müssen brav zuhören. Das ist ja natürlich wenig effizient oder wenig effizientes Lernen. Ja, bei uns, man hat so Umfragen gemacht, wie viel von dem Gelehrten wirklich gelernt wird. Wie meint ihr, wie das in Prozenten aussehen kann? Das sind jetzt für Polen diese Angaben, aber in anderen Ländern ist es nicht viel anders. Ich glaube, ich weiß auch, wie die Prozente für Deutschland aussehen. Wie vermutet ihr, wie viel von dem Gelehrten, wie viel davon, was gelehrt wird, wird dann auch wirklich gelernt? Ja, könnt ihr in den Chat schreiben, was ihr vermutet, wie viel da in den Schülerköpfen bleibt, da, davon, was, was die Lehrer im Unterricht durchnehmen, wie man das so schön sagt? Wollt ihr nichts schreiben? Keine Vermutungen? Anna meint 15%. Na, was meinen die anderen? Nee, nicht wie lange, sondern ja, so am Ende des Schuljahres hat man so Umfragen durchgeführt und man wollte wissen, wie viel sie in diesem Jahr oder ja gelernt haben. Ja, was im Programm stand, was durchgenommen wurde und was in den, keine Ahnung, alles. Ja, also 10% ist noch zu optimistisch. 8% ist schon ganz nah. 7% ist es im Durchschnitt für Polen. Also alle Schultypen, alle Schüler. Nee, Barbara ist viel zu optimistisch. 30%, nee, für Polen sind das 7%. Ja, für Deutschland waren das 11%, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also da sind Zahlen, die eigentlich schockieren müssen. Ja, wenn man bedenkt, wie viel Mühe sich die Lehrer geben und wie man dann alles Mögliche versucht und das 7% bleibt da in den Köpfen übrig. Das hängt vielleicht damit zusammen, was der Ilpo geschrieben hat. 20% lernt man in der Schule und 80% des Wissens, das sind andere Wissensquellen. Ja, Ralf, warum arbeitest du jetzt? Ich glaube, man muss sich nicht, die Frage ist vielleicht nicht gut formuliert. Nicht, warum arbeitest du, sondern was können wir, vielleicht sieht das bei dir besser aus. Das ist die erste Sache. Denn das ist ja im Durchschnitt so, wenn man mit dem Hund spazieren geht, da im Durchschnitt hat jeder 3 Beine, beziehungsweise Pfoten. Und also die Statistik, die zeigt nicht immer die Wahrheit, aber da soll man sich die Frage stellen, den Spieß umdrehen, fragen, was kann ich machen, damit ich mehr erreiche? Und der Weg heißt, oder die Lösung, die Schüler aktivieren. Ja, denn die Schule wird als langweilig empfunden. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal hier in der Runde gesagt. Man hat in Deutschland und Österreich Umfragen durchgeführt, was die Schüler nicht gerne haben. Da haben sie eine Liste bekommen von verschiedenen Sachen. Da sollten sie Nummer 1, Nummer 2 so eine Liste machen von Sachen, die sie nicht gern haben. Und die Schule, wisst ihr dann, an welcher Stelle die Schule dann stand? An der zweiten Stelle, gleich nach dem Zahnarzt kam die Schule. Ja, also die wird nicht, die hat man nicht gern. Ja, und oft sprechen die Schüler davon, dass sie die Schule hassen. Ich hospitiere oft meine Studenten und ich weiß, wie langweilig die Schule ist. Es ist so furchtbar langweilig, 2 Stunden für mich. Ja, ich bin eine Erwachsene und Person und so, eigentlich habe ich damit oft zu tun, dass ich dann still sitzen muss. Das ist furchtbar schwer, 2 Stunden lang im Unterricht auszuhalten, weil es so langweilig ist. Wie die Schüler 6 oder 7 Stunden dann von dieser Langeweile aushalten, das ist mir ein Wunder, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Seitdem ich hospitiere, erst dann habe ich dann begriffen, wie furchtbar langweilig es ist. Also wenn man passiv ist, wenn man nur sich melden kann und da ein paar Fragen, ja Anna, ich sehe schon, ich bringe nur den Satz zu Ende. Wenn man auf irgendwas keinen Einfluss hat, dann ist es langweilig.
Ich weiß nicht richtig, was auch das mit dem Einfluss zu tun hat. Ihr habt ja selber gerade vorher auf irgendeine Folie gezeigt. Man soll die Schüler motivieren. Ich glaube, die beste Motivation ist, dass der Schüler, der Lernende einsieht, entweder interessiert mich das, weil ich aufgrund dessen anderes Wissen bekomme. beziehungsweise mein Leben schöner ist oder einen Nutzen habe. Und es ist ohne diese Diskrepanz zwischen Schule und dem wirklichen Leben ist so groß, dass es wirklich enorm schwierig für uns Lehrer ist, die Leute zu motivieren. Und eine andere Motivation wäre Wissenshunger. Aber das hat schon eher mit Psychologie, glaube ich, zu tun, vielleicht nicht unbedingt mit der Schule. Wenn man eben dieses Wissenshunger wecken kann, dann ist alles einfach. Aber wie gesagt, deswegen erinnern sich die Schüler an nichts mehr, was in der Schule war, weil das mit dem Leben, mit der Realität, die sie draußen sehen und der sie begegnen, sehr wenig zu tun hat.
Ich würde ganz gerne was dazu sagen. Ich was sagen dazu? Oder? Ja, genau. Also ich gebe meiner Vorrednerin da recht. Ich habe, also wie gesagt, ich mache LDL seit 30 Jahren und immer habe ich immer Schüler gefunden in allen diesen Klassen, die sich begeistern konnten für meine Inhalte. Ich selber bin ja ganz begeistert von den Inhalten selber, sonst würde ich sie gar nicht machen. Und das ist immer, immer gelungen. Allerdings, dieses Jahr zum Beispiel hatte ich eine Klasse, die offensichtlich so beschäftigt war von dem, was außerhalb der Schule war, dass es egal war, was ich der Klasse angeboten habe. Ich war begeistert selber von den Inhalten. Ich habe eine Reise nach Frankreich gemacht mit den Schülern und die waren sehr, sehr indifferent. Also es war ganz schwierig, die heranzulocken und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der solche Erfahrungen macht.
Das ist jetzt die letzte Folie eigentlich, die ich habe, dass man die Frage stellt, braucht die Schule neue Methoden, brauchen wir neue Methoden für den Fremdsprachenunterricht, ist es möglich, mit den traditionellen Themen der kommunikativen Didaktik die Schüler zu begeistern. Wenn wir jetzt solche Themen haben, nach dem Weg fragen oder wie man dann Fahrkarten lösen kann oder ja so ähnliche Sachen, kann man die Leute mit diesen Themen für die Sprache, für die Kultur, für das Lernen begeistern? Braucht man neue Methoden? Braucht man neue Inhalte? Was brauchen wir, um die Situation zu ändern? Ja, denn wir haben jetzt diese 7 oder 11% und dann 90% oder so ungefähr können wir gewinnen. Aber wollen wir, was müsste man ändern?
Vielleicht weil das gerade um LDL geht jetzt gerade, möchte ich schon meine eigene Erfahrung mobilisieren und sagen, also 30 Jahre lang habe ich das gemacht, 30 Jahre in allen möglichen Klassen und das hat immer, immer funktioniert. Lernen durch Lernen hat immer funktioniert. Selbst in der letzten Klasse, die sehr wenig motiviert war und nicht so begeistert, dank LDL konnte ich sie noch aktivieren, weil die müssten nun einmal den Stoff den anderen vermitteln, präsentieren, sich was einfallen lassen. Also aus meiner Sicht ist LDL wirklich die Lösung schlechthin und viele Kollegen, die das gemacht haben, haben das gerade für Fremdsprachenunterricht auch festgestellt. Und die Inhalte, die muss man natürlich sehr schnell gute Inhalte bieten, weil wenn die Schüler gelernt haben, wie man sich den Stoff gegenseitig beibringt, dann ist es für Sie dann selbstverständlich und dann brauchen Sie gute Inhalte. Also der nächste Schritt ist, gute Inhalte zu geben, aber der erste ist, den beizubringen, wie man sich gegenseitig den Stoff vermittelt.
Ich glaube, Alette wollte was sagen. Ich habe das jetzt nicht in Erinnerung. Alette, du hast etwas Wichtiges in den Chat geschrieben. Hast du Lust, jetzt was dazu zu sagen?
Also ich weiß nicht so genau, was du meinst, was wichtig ist. Ich glaube, einmal, dass man mit Begeisterung unterrichten soll, dass die Schüler dann diesen Enthusiasmus sehen, dass es ansteckend ist. Ich weiß aber auch, manchmal ist man müde und dann klappt es auch nicht so unbedingt. Aber wenn man die Schüler also auch begeistern kann und wenn man erneuert und wenn man die neuen Medien benutzt, dann ist es wirklich meine Erfahrung, dass die Schüler dann zurückkommen und sagen, also Frau Conradi, vielen Dank, von Ihnen habe ich viel mehr als nur Deutsch gelernt. Aber so einfach ist es ja auch nicht, ne?
Ja, klar. Einfach ist es. Niemand hat gesagt, dass es einfach an der Schule ist. Aber das ist ja so schön für mich. Also ich meine, Lehren ist Feuer entfachen, ne? Und nicht einen leeren Eimer füllen. Und wenn man dann selber mit Begeisterung kommt, und dann natürlich sind die Inhalte für mich deswegen so wichtig, denn die Laura hat geschrieben, die Inhalte sind schon okay, also für mich nicht. Ich kann mich überhaupt nicht dafür begeistern, dass Karin sich mit dem Peter vor dem Kino um 20 Uhr verabredet hat. Ja, was für eine Meinung kann man dazu haben? Es müssen Inhalte sein, wo man eine Meinung haben kann dazu.
Ah ja, da liegt Marjana wirklich richtig. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass im selben Schuljahr, wenn es schlecht geht, in derselben Periode die Schüler im Deutschunterricht eben diese Sache mit sich verabreden, vor dem Kino lernen, dann gehen sie in den nächsten Raum, im französischen Unterricht machen sie genau dasselbe und wenn es gut geht, dann auch im schwedischen Unterricht machen sie vielleicht, möchtest du mit mir ins Theater gehen? Also es ist furchtbar, alle sollen dieselben Phrasen plappern durch die ganze Geschichte und durch eben diese Normen. Wir werden genormt, was wir lernen wollen. Inhalte helfen uns, die Realität zu beherrschen. Und das versuche ich immer den Leuten zu sagen, du sollst was wissen. Wissen ist Macht, du beherrschst die Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit dich. Und da sehe ich schon ein, dass die Inhalte irgendwie einerseits realitätsbezogen sein müssten, andererseits auch angepasst an Schüler, an Lebenserfahrung der Schüler und sagen wir mal zwei Stöcke Wissen höher, damit sie auch herausfordernd sind, damit sie eben dieses Wissenshungers erwecken. Aber da sehe ich schon, dass wir eigentlich mehr Freiheit haben sollten, nicht unbedingt mit Lehrwerken arbeiten sollen, was natürlich in vielen Schulen, auch in Deutschland, auch in Österreich, auch in Finnland überhaupt nicht möglich ist, weil wir doch als Angestellte, Staatsangestellte verpflichtet sind, bestimmtes Curriculum und Lehrprogramm zu folgen.
Ja, Joker, da hast du, das stimmt. Curriculum ist nicht für den Unterricht da, vielmehr für die Behörden. Ja, weil die Curricula dann nicht machbar sind. Das ist viel zu viel. Das kann man ja sowieso nicht machen. Ja, ich will dann noch anknüpfen daran, was Anna sagte. Wissen ist Macht. Jetzt sagt man aber oft, nicht wissen macht nichts, ne? Und das ist ja so schlimm. Ich glaube, ich bin jetzt mit meiner Präsentation zu Ende. Ihr könnt lesen, was für Fragen ich hier dann notiert habe. Und ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ich würde sagen, habt ihr Fragen? Denn wir können diese Fragen zuerst mal an Jean-Paul stellen, die für viele Leute interessant sind. Also wenn ihr dann keine meldet, da können wir, ich habe so vorsichtshalber meine vorbereitet. Aber vielleicht ist für euch etwas wichtiger, interessanter. Ja, und Alla, hallo, schön, dass du dabei bist. Alla ist noch hinzugekommen. Schreibt bitte in den Chat, was ihr gerne wissen würdet ich nehme noch die nächste Folie. Ich habe noch mehr Fragen. Nee, das ist nicht diese Folie. Damit wir sehen, was für euch so interessant ist. Ihr könnt jetzt meine Fragen lesen und dann entscheiden, wollen wir diese stellen, wollt ihr andere stellen.
Entschuldigung, ich habe so erfahren, dass Rampol etwas zu der Folie noch ansprechen sollte oder herstellen.
Ja, Jean-Paul, was denkst du? Was würdest du gerne machen?
Die auf der Linke, also im Chat sind. Zunächst mal, welches didaktisches Rüstzeug gibst du den Schülern? Also ich persönlich gebe wenig Rüstzeug den Schülern, sondern ich lasse sie in Richtung Learning by Doing. Ich bitte sie, nach vorne zu kommen und gebe denen auch die Inhalte im Vorfeld. Die sollen das vorbereiten. Aber ich lasse Sie zunächst mal machen, wie Sie das für richtig empfinden. Und natürlich vor Ort, also wenn Sie anfangen, einen Stoff darzustellen, dann gebe ich denen Hilfestellungen, weil ich merke, oft wird es gar nicht verstanden, was Sie meinen, und lasse Sie immer wiederholen, bis Sie am Ende diesen Kommunikationsvorgang bewältigen. Also nicht im Vorfeld alle möglichen Hinweise geben und didaktische Hinweise geben, sondern während des Vorganges der Vermittlung des Stoffes. Ja, also wenn ich dem bestimmte Arbeitsblätter, wie man unterrichten soll, oder läuft das ganz intuitiv? Das läuft nicht ganz intuitiv, sondern die Schüler versuchen, also hypothetisch oder learning by doing, trial and error, aber ich bin immer dabei und schaue, dass dieser Vorgang doch am Ende befriedigend ist, dass es relativ schnell geht. Also ich helfe wie ein Regisseur, der dem Schauspieler Hinweise gibt auf der Bühne. Die Schüler spielen am Anfang den Lehrer ein bisschen nach, aber sehr schnell, und das ist eben das Spezifische an LDR, sehr schnell entwickeln sie ihre eigenen Strategien, ihre eigenen Ideen, weil sie näher an den anderen stehen. Also die verstehen besser, wo die Schwierigkeiten bestehen, als der Lehrer selber, sodass man, wenn es man den Schülern immer wieder unterstützt und zwingt, seine Präsentation besser zu machen, dann sind am Ende die Schüler natürlich besser als der Lehrer selber, weil er dichter an seinen Mitschülern steht. Das also zum Punkt, kann man sagen, dass im LDL alles beim Alten bleibt, nur statt des Lehrers ein Schüler vorne steht, auf keinen Fall. Weil die Schüler, die nach vorne kommen, andere Methoden verwenden, nicht immer besser, aber andere, und selber Unklarheiten produzieren, sodass die anderen angeregt werden, zusammen mit den Schülern, die vorne sind, ins Gespräch zu kommen, um Klarheit zu schaffen. Und das brauchen sie beim normalen Lehrer nicht. Die fragen nicht nach, sondern die Sachen sind von Anfang an klar. Ich unterbreche mich jetzt mal und warte, ob es da Nachfragen gibt.
Na, falls ihr jetzt was so nachhaken wollt, so eine Zwischenfrage stellen, dann bitte sehr, Anna.
Ja, also erstens wollte ich fragen, beziehungsweise nur konstatieren, dass diese Methode nur ab bestimmter Stufe im Fremdsprachenunterricht ansetzbar sind, weil sie sonst sehr zeitaufwendig wären und vor allem vielleicht doch zu viel unnötig Stress besonders in Finnland, das wäre zu stressig, mindestens auf der ersten Stufe für die Anfänger. Ich wollte aber dann ganz kurz erwähnen, eine ganz kleine und sozusagen intime, kleine Anwendung von dieses Lernen durch Lehren. Es gibt eine Methode von ausgearbeitet, vielleicht kennen das die Kollegen, dass man zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht den Text in, sagen wir mal, 3 Teilen aufteilt, wo sich, und dann Gruppenbilder, wo sich Leute nur mit diesem Teil beschäftigen, und dann sind sie verpflichtet, in eigene Heimgruppen zu gehen sozusagen und das zu referieren, und sie müssen das so referieren, was sie da so ausgearbeitet haben, dass die Leute, dass die anderen das auch verstehen. Notwendigerweise können sie sich dann noch einmal informieren, die anderen Schüler, was hast du damit gemeint und so. Und das machen wir eigentlich sehr oft im Schwedisch- oder im Deutschunterricht, die sozusagen die sogenannten Expertengruppen, Heimgruppen. Das ist vielleicht intimer und irgendwie sitzt auch besser in der finnischen Schule. Ich weiß nicht, Laura kennt das sicher.
Na, also zunächst mal, das ist ja keine Feststellung, wenn du sagst, das geht nicht mit Anfangsklassen, und ich habe die Erfahrung 30 Jahre lang, wie schon gesagt, und auch meine Kollegen, dass gerade 5-Klässler, also in Deutschland Leute, die 10, also Kinder, die 10 oder 11 sind, sehr gerne so nach Lernen durch Lehren arbeiten. Und die Schilderung, die Beschreibung, die du gemacht hast, dass man in kleinen Gruppen den Stoff aufteilt, das ist bei LDL genau dasselbe, nur das ist eben nicht in, dass die Leute, die einen kleinen Abschnitt vorbereitet haben, nicht in eine andere Kleingruppe gehen, sondern vor allen. Und das hat den großen Vorteil, dass das ja vor der ganzen Klasse veröffentlicht wird. Also man ist gezwungen, wirklich eine gute Präsentation zu machen. um sich didaktische Gedanken zu machen, viel mehr, als wenn man geschützt wird von der anderen Gruppe. Dieser Schutz ist gar nicht notwendig, vor allem, wenn ich keine Noten vergebe. Das ist natürlich ganz wichtig.
Ja, aber du sagst, man kann das auch mit den Anfängern machen und das ist sehr beliebt und das läuft sehr gut. Das, was man im Internet sehen kann, da hast du schon Schüler, die Französisch sprechen können, die dich verstehen. Und wenn ich jetzt Anfänger habe, ja, Schüler, die dann kommen und dann die Fremdsprache überhaupt nicht kennen, wie kann man jetzt den Einstieg machen? Denn das ist die Stelle, das ist der Punkt, wo ich dann nicht weiß. Ich weiß, man muss kleinschrittig beginnen, natürlich. Aber wie kann ich das im ersten oder im zweiten Lernjahr machen?
Das eine Stunde schon machen. Also ich muss nicht das zweite oder dritte Lernjahr oder das zweite Lernjahr machen. Ich kann in der ersten Stunde schon den Stoff so verteilen, auch natürlich mit Aussprachehilfen, ich sage denen, wie es ausgesprochen wird, dass die Schüler gleich in der zweiten Stunde zum Beispiel eine Verbkonjugation den anderen mit beibringen oder irgendwelche neue Wörter den anderen beibringen. Das dauert natürlich seine Zeit, aber das ist völlig normal, dass es seine Zeit dauert. Also schon in der ersten Stunde geht's los und es wird durchgezogen und es ist nie ein Problem gewesen. Nie ein Problem. Ja?
Das wollte ich eben fragen. Also ich beabsichtige schon in den ersten Stunden die Anfänger damit vertraut zu machen, also mit verschiedenen Formen von Übungen und so weiter. Und ich möchte, dass sie dann bei der Festigungsphase das ansetzen. Und da würde ich gleich fragen, also wenn es uns klar, alles verläuft auf Deutsch. Aber ist es möglich, dass Sie zum Beispiel irgendwelche Erklärungen in der Muttersprache erteilen, weil Sie völlige Anfänger sind und ich habe nur zwei Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung?
Ja, ich selber lasse die Schüler immer alles auf Französisch machen, auch wenn es sehr, sehr langsam ist. Ja? Sehr, sehr langsam. Das ist egal. Also ich würde, wenn ich das machen würde, würde es auch ganz langsam gehen. Also ganz langsam lasse ich das machen auf Französisch, weil die Erklärung der Grammatik zum Beispiel, die wiederholen sich ja, also ziemlich schnell haben sie den Wortschatz drauf. Das ist ein ganz geschützter Raum, dieser Grammatikraum. Dann lasse ich die alles auf Französisch machen. Aber wenn man der Meinung ist, es ist zu kompliziert, kann man es ruhig in der Muttersprache machen. Ich mache das anders. Ich mache alles auf Französisch. Und wie gesagt, von der ersten Woche an und dann kontinuierlich, immer.
Ja, dann wie viele Stunden hast du zur Verfügung in der Woche pro eine Gruppe?
Das ist natürlich ganz wichtig. Ich habe viele Stunden. Also ich hatte 4 oder 5 Stunden und das ist, glaube ich, schon ausschlaggebend. Aber wenn die Schüler daran gewöhnt werden, auch in anderen Fächern so zu arbeiten, in anderen Fremdsprachen, dann würden sie den Transfer machen.
Ja, ist klar. Also aber 4 Stunden, also 4 oder 5 Stunden, das ist was Optimales, ja. Ich habe früher Studenten unterrichtet und da hatten wir einen Vorbereitungskurs für Studenten, die Deutsch überhaupt nicht kannten. Und da hatte ich 3 oder 4 Stunden pro Tag, ja, 5 Tage in der Woche, also 5 Tage, das waren 20 Stunden in der Woche, da konnte man alles machen. Und bei den Schülern geht es anders, aber sowieso werde ich es ausprobieren, ja.
Es ist vor allem, ich weiß nicht, ob ihr auch disziplinär schwierige Klassen habt, aber LDL ist eine ganz große Hilfe, weil die Schüler sehr intensiv beschäftigt sind und natürlich immer was vorstellen müssen, also vor allen Augen. Und disziplinär ist die Methode sehr, sehr hilfreich.
Das stimmt. Also ich unterrichte auch die Sportklassen und mit denen gibt es sehr viele Disziplinärprobleme und ich habe keine. Ja, so bekomme ich jedes Jahr eine Sportklasse, weil die Schulleitung mir sagt, ja, sie haben keine Probleme mit den Klassen. Und ich habe eben beobachtet, die arbeiten dann viel intensiver, viel fleißiger und die melden sich oft. Die wollen auch von alleine was machen. Ja, das hilft wirklich bei solchen Schülern.
Frage, wie verstärke ich schwache Schüler? Durch die LDL-Methode wird jeder Schüler gefordert, nach vorne zu kommen, was zu präsentieren. Also da geht niemand durch diese oder muss jeder diese Aufgabe übernehmen und das fördert natürlich die schwächeren Schüler. Aber die Unterschiede bleiben trotzdem bestehen, nur dass nicht die Schwächer immer schwächer werden und die Guten immer besser, sondern es pendelt sich ein gewisser Ausgleich.
Ja, ich würde euch jetzt bitten, Ilpo hatte eine Frage, ich glaube Jean-Paul hat die jetzt beantwortet, aber vielleicht habt ihr jetzt noch weitere Fragen. Also wer eine Frage stellen will, bitte jetzt kann sich melden oder in den Chat schreiben.
Ich habe gerade eine Antwort, weil ich hier gesehen habe, für einige Schüchterne Finnen fällt das Auftreten vor der Klasse schwer. Das verstehe ich, aber gerade LDL ist gut, weil das schüchterne Menschen daran gewöhnt, vor einer Klasse zu treten. Und das hat sich auch so bewährt, oder jedenfalls in Japan versuchen die Deutschlehrer auch LDL einzusetzen und nach einer gewissen Zeit funktioniert es auch, obwohl natürlich die asiatische Kultur da besonders bedeckt.
Was mich noch interessieren würde, auf wie viele Schüler teilst du so eine Stunde auf? Macht dann ein Schüler oder eine Schülerin die gesamte Stunde oder ist das in sehr vielen kleinen Sequenzen aufgeteilt? Hängt das wahrscheinlich auch vom Sprachniveau ab?
Nee, ja gut, vom Sprachniveau, aber am Anfang sind kleine Sequenzen, die aufgeteilt werden auf die ganze Klasse, sodass je nach Bedarf, ich rufe ja jede Gruppe je nach Bedarf auf und jede Gruppe ist vielleicht 20 Minuten dran maximal, kommt darauf an, sodass in einer Stunde drei Gruppen dran kommen mit jeweils zwei Schüler. Also man hat dann sechs Schüler pro Stunde, aber es ist nicht immer so. Und in den größeren Klassen, wo die Inhalte komplexer sind, dann ist es natürlich schon so, dass die Schüler länger vorne bleiben. Aber
ja, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir gibt es jetzt Unterbrechungen. Auch bei Jean-Paul gab es jetzt kurze Unterbrechungen. Ich kann nur sagen, die Filme, die ich dann gesehen habe von deinem Unterricht, das war meistens so, dass zwei den Unterricht vorbereitet haben oder geführt haben. Ich glaube, ich habe da mir auch einige Interviews angehört mit den Schülern. Das wird vor dem Unterricht mit dir alles besprochen. Meine Frage ist, musst du dann viele Hinweise ihnen geben? Musst du ihnen auch dann vor dem Unterricht, also diese Vorarbeit, ja, musst du dann viel erklären? Oder wie viel Zeit nimmt dann diese Besprechung vor dem Unterricht in Anspruch? Wie lange dauert das?
Nein, also es wird gar nicht vorbesprochen, höchstens wenn die Schüler wirklich einen Bedarf haben, aber die Vorbereitung findet im Unterricht selber statt. Ich verteile den Stoff in einer Stunde und nach einer Stunde ist alles eigentlich vorbereitet auf Vorrat. Und wenn die Schüler wirklich was brauchen von mir, dann fragen sie mich, aber erfahrungsgemäß, die wollen kaum was von mir eigentlich. Also das heißt, die kommen nach vorne und dann helfe ich natürlich oder dann lasse ich präzisieren. Aber im Vorfeld wird von mir ganz wenig gemacht.
Das heißt, über die Methode, die Sie wählen, dann ob Sie dann Rollenspiele nehmen oder ob da der Text gelesen wird, ja, oder ob Sie dann den Text präsentieren, Sie entscheiden über die ganze Strukturierung des Unterrichts und das interessiert dich vor dem Unterricht nicht, wie Sie dann den Stoff auf den anderen vermitteln wollen.
Absolut, das ist genauso. Die suchen sich selber raus, aber natürlich, da muss man sehen, es gibt Klassen, die sehr kreativ sind, sehr gut, also gerade die Klasse, die interviewt wurde, war besonders, das war ein Feuerwerk an didaktischen Innovationen. Es gibt Klassen, die sehr langweilig sind, da muss man also immer wieder intervenieren, während der Präsentation selbst. Das heißt, während der Präsentation sage ich den Schülern, ja, vielleicht könnt ihr, oder ich mache selber kleine Rollenspiele einbauen und so, also da muss ich sehr aktiv und sehr kreativ sein. Aber bei anderen Klassen muss ich gar nichts machen und das ist eigentlich eher die Regel. Also die Ausnahme sind eher unkreative Klassen.
Na, habt ihr sonst noch Fragen? Denn ich habe noch viele, aber ich werde mit meinen warten. Na gut, wenn sich niemand meldet, ihr müsst dann in den Chat schreiben oder einfach die Taste drücken. Ja, ich bin nicht schüchtern. Ich kann die Fragen stellen. Wie schätzt du das? Du hast schon gesagt, es gibt unterschiedliche Klassen. Ja, solche, die dann viele Ideen haben, ideenreiche Schüler und solche, die dann ganz traditionell dann das machen wollen. Meinst du, wäre es nicht gut, wenn man das mit solchen Klassen, wo man weiß, die sind nicht so innovativ? Das ist jetzt meine Frage, wenn ich das machen will, ja? Ist es nicht gut, wenn man mit ihnen so ein bisschen eine Vorbesprechung macht und sie dann fragt, ja, was für Ideen habt ihr, dass man ihnen so ein bisschen zuflüstert, manche Sachen, und nicht während des Vortragens dann unterbrechen? Wie siehst du das?
Also es fruchtet einfach nicht, weil die Leute sind unkreativ, man kann denen ein paar Tipps geben und die setzen das ganz genau um, wie man denen das gesagt hat. Und wenn aber man vor der Klasse ein paar didaktische Tipps gibt, dann hat es den Vorteil, dass alle beteiligt sind an dieser Reflexion, didaktischen Reflexion. Und es ist immer, also bei mir ist im Unterricht eine Werkstattatmosphäre. Ich unterbreche ohne Problem und die unterbrechen sich auch gegenseitig. Es muss versucht werden, aus den vorhandenen Ressourcen alles rauszuholen. Das ist ganz wichtig. Wenn zum Beispiel ein Schüler jemand fragt und sich zufrieden gibt mit einer einfachen Antwort von einem anderen Schüler, sage ich, frag nach, bitte. Der weiß doch viel mehr. Bohre nach, verlang viel von ihm. Also, dass man sich gegenseitig als Ressource betrachtet, die voll ausgeschöpft werden muss. Deswegen ist der ganze Ansatz sehr stark ressourcenorientiert.
Wieder, es gab so viel, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, dass du dann, ich kann deine Sätze nicht zu Ende hören. Auf einmal bist du weg. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so hören, ob es vielleicht an meiner Verbindung heute liegt. Ja, bei euch auch. Ja, da kann man aber nichts dagegen machen. Meine Erfahrung ist, wenn ich dann über diese Methode den Lehrern erzähle, das sagen sehr oft Lehrer, die das nie ausprobiert haben. Sie sagen, das ist zu schwer für die Schüler. Meine Schüler werden es nicht verkraften. Das ist ja, nee, dann sie wollen das gar nicht ausprobieren. Was könnte man solchen Lehrern sagen? Wie könnte man sie überreden, dass sie das doch dann mit dieser Methode versuchen?
Ja, also was ich oft mache in solchen Fällen, ich gehe selber in die Klasse und arbeite mit den Schülern und oft sagen die, also oft, nicht so oft, weil viele Kollegen wollen es aber gar nicht, aber die sind immer verblüfft, die sagen, das gibt's ja gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass die Schüler so viel machen können. Und auch wenn ich zum Beispiel Fortbildungen mache, dann bekomme ich Klassen zur Verfügung gestellt. Und die meisten Lehrer, die drumherum sitzen, sagen, nie hätten wir gedacht, dass diese Schüler doch so gut, so viele Fortschritte machen und so gut sprechen.
Ja, und zum Thema Kollegen, denn Ella hat gerade die Kollegen angesprochen. Wie viele Lehrer an deiner Schule wollen diese Methode übernehmen oder setzen sie ein? Sind es viele?
Bei mir denkst du, also die sind eigentlich daran überhaupt nicht interessiert. Die sagen, wir wissen sowieso schon alles, ja, wir unterrichten seit längerer Zeit und naja. Und die triffst du bei den Deutschlehrertag, vielleicht bei uns in Warschau, ja. Die sagen, also ich unterrichte an einer Schule, die nicht auf der Rankingliste nicht so vorne, nicht ganz vorne liegt, eher ganz hinten. Aber die Schüler, die meisten sind an dem Unterricht interessiert. Das ist natürlich verschieden. Man kann nicht sagen, dass heute so der Unterricht verläuft, wie ich es mir geplant habe, oder ich kenne meine Schüler, ich weiß, was ich von ihnen erwarten kann. Ja, obwohl das eine gefährliche Feststellung ist. Man weiß eigentlich nicht, was man von den Leuten erwarten kann, ja. Aber ja, meine Schüler, die arbeiten ganz verschieden, kann ich sagen. Also manchmal ist es so, dass sie sich keine Mühe geben. Manchmal geben sie sich viel Mühe. Aber ich habe sowieso viel Vertrauen auf sie.
Ja, und bei dir, Jean-Paul, wie ist es denn? Ich nehme an, du bist jemand, der Erfolge hat mit dieser Methode. Ja, deine Schüler schneiden bei den Abiturprüfungen sehr gut ab. Das sieht man. Ja, das ist erfolgreich. Dann natürlich machst du Schulungen, Fortbildung, Seminare für viele Lehrer. Also für alle Leute, die bei dir an der Schule arbeiten, ist es klar, das ist eine erfolgreiche Methode. Wie viele haben diese Methode übernommen bei dir?
Ja, man kann nicht sagen, dass sie die Methode ganz übernehmen, aber in Deutschland zumindest in meinem Umfeld und in Bayern und auch in Baden-Württemberg ist es selbstverständlich, dass man offene, sagen wir mal, Alternative oder neue Methoden verwendet. Und da wird LDL wie andere Methoden auch eingesetzt. Also es ist sogar in den Lehrplänen, dass man das machen kann und soll, sodass ich davon ausgehe, dass die meisten Kollegen das schon mal gemacht haben, aber natürlich nicht so konsequent und radikal, wie ich das mache. Also ich mache nur LDL.
Ja, sonst noch vielen Dank für die Antwort. Habt ihr sonst noch Fragen? Na, denn das sind jetzt die letzten Minuten. Also ihr könnt noch die Möglichkeit nutzen, noch eine Frage zu stellen. Na gut, ich sehe die, das ist jetzt für alle klar, keine Fragen mehr. Ich habe dann noch, ich will noch eine Folie finden, wo ich dann interessante Sachen, ja, das ist diese Folie jetzt, Filme aus dem Internet. Also Chronik einer Schulstunde, das ist eine Unterrichtsstunde, ja, nicht von Jean-Paul geführt, aber seine Klasse. Eine Schülerin führt den Unterricht und auf YouTube gibt es dann nur 10 Minuten, glaube ich. Und dann, wenn man diese Adresse nimmt, edu.punkt, da gibt es den ganzen Unterricht. Da kann man sich dann das alles anschauen. Denn bei Unterrichtsmitschnitten, da sieht man nicht, denn eigentlich muss man alles sehen, um die Methode einschätzen zu können. Da sieht man, wie die Klasse arbeitet. Ich habe das, und dann gibt es noch etwas Tolles. Ja, Angelika, hast du richtig, das ist ja die ganze Stunde und auf YouTube kann man dann einen Mitschnitt finden. Und da gibt es ja auch unter dieser Adresse etwas sehr Interessantes, das ist ein Interview mit den Schülern und besonders mit einer Schülerin, die, wo die Studenten aus Heidelberg Fragen stellen. Und da wird sehr viel erklärt und auch diese können dann erfahren, wie die Schüler diese Methode empfinden und wie sie das einschätzen. Also ich empfehle euch diese Links und ihr könnt da einfach LDL eintippen und dann weitere Informationen eingoogeln, wenn ihr dann noch Bedarf habt. Ja, und somit, ach, Anna schreibt gerade, ja, das war das erste Mal für mich, also ich weiß wirklich nicht, wie das denn das selbst kann man das nicht einschätzen. Das war wirklich schön für mich und ich glaube, viele haben sich heute zu Wort gemeldet. Wir haben sehr viele neue Sachen erfahren und ja, somit möchte ich mich bei allen bedanken, vor allem bei Jean-Paul. Ich werde dich jetzt auch schon duzen. Ich war schon ein bisschen aufgeregt und ich habe ständig das vergessen. Aber es war wirklich schön und ich habe viel Interessantes heute erfahren. Vielen Dank. Ja, und vielleicht Jean-Paul will noch was.
Ja, ich will mich nochmal herzlich bedanken. Ihr könnt euch vorstellen, wenn viele Menschen und sich so stark engagieren für eine Methode, ist das natürlich für den Initiator ja Glück auf Erden, wenn man so will. Und vielen, vielen Dank.
Liebe Marjena, du hast es wunderbar gemacht. Vielen herzlichen Dank. Du hast es hervorragend vorbereitet und uns sehr routiniert und umsichtig durch die 1,5 Stunden geführt. Herzlichen Dank. Wenn ich jetzt nicht die STRG-Taste halten müsste, würde ich jetzt klatschen und ich nehme an, viele anderen würden auch klatschen mit mir und auch Jean-Paul. Vielen herzlichen Dank. Vor einer Woche wusste ich noch nicht, dass du heute bei uns sein wirst. Und ich habe über Twitter Jean-Paul angetwittert und gefragt, ob er vielleicht Lust und Zeit hätte, zu uns zu kommen. Und er hat ganz spontan und schnell Ja gesagt. Es war eine ganz sehr, sehr interessante 1,5 Stunden. Ich glaube, viele konnten einiges mitnehmen und man kriegt richtig Lust, es selbst auszuprobieren. Vielen herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn auch der eine oder die andere sagt in den nächsten Wochen, ich habe es ausprobiert oder ich möchte es ausprobieren und wir so eine Erfahrungsaustauschstunde in ein paar Monaten nochmal wiederholen könnten.
Angelika, und was machen wir nächste Woche? Wie sieht die Planung aus? Denn das weißt du.
Genau, nächste Woche ist im Plan, über WebCEF zu sprechen. WebCEF ist ein Projekt, das diesen September zu Ende geht, ein EU-Projekt zum Thema. Das lasse ich dann gleich den Ilpo sprechen. Ilpo wird diesen Tag, diesen Abend großteils gestalten. Ich möchte zu einem kleinen Teil dann nächste Stunde ein bisschen was über so Slideshare und wie kann man große Dateien von einem Ort zum anderen shippern via Internet. Da möchte ich eine kleine Sequenz machen. Den Großteil wird Ilpo über das WebCEF-Projekt, da wird er jetzt ganz kurz was erzählen, gestalten.
Ja, danke. Eigentlich habe ich andere Leute eingeladen, die Präsentation zu machen, aber ich weiß noch nicht, ob es mit Ihnen klappt. Jedenfalls bald wird in Dresden einen Kurs über WebCEF gemacht. Das ist Ende September, Anfang Oktober. Und dafür hat man viel neues Material vorbereitet. WebCEF ist ein Projekt, wo man Online-Bewertung des Sprechens in Fremdsprachen behandelt hat und Webtools dafür entwickelt, sodass die Lehrer und andere Leute eigentlich überall in der Welt sowas jetzt machen können und besser als je zuvor, diesen wirklich herausfordernden Bereich des Fremdsprachenunterrichts irgendwie in Kontrolle nehmen wollen. Und darüber werde ich ein wenig informieren nächstes Mal. Danke.
Gut, dann aus meiner Sicht herzlichen Dank. Wer noch Lust hat, ein bisschen Feedback zu geben, persönlich, oder Jean-Paul, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kurz den Abend zu reflektieren, eventuell Marjena Eller, dann sehr gerne. Ansonsten einen wunderschönen Abend in alle möglichen Richtungen in Europa. Ich habe noch was vergessen. Die eigentliche Initiatorin dieses Abends habe ich nicht ausreichend gewürdigt. Nämlich Ela hat vorbereitet diesen Abend, damit er überhaupt stattfinden kann, hat viele E-Mails geschrieben, sich darum gekümmert, mir Links gegeben und geschaut, dass überhaupt dieses Thema heute zur Sprache kommt. Und sie war die, die das eigentlich erst möglich gemacht hat. Also herzlichen Dank noch einmal, Ella, für diese wunderbare Idee.
Na dann, schönen Abend und bis zu der nächsten Woche. Da sehen wir.